Hier spricht Rebecca und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Marken des Jahrhunderts, produziert vom Studio ZX. Ich darf mich in dieser Reihe auf die Suche nach verschiedenen Geschichten machen, die sich in Unternehmen in ganz Deutschland abspielen. Dafür besuche ich Marken, die zu den sogenannten Marken des Jahrhunderts gekürt wurden, und ich unterhalte mich mit Vertreterinnen und Vertretern über Probleme, Chancen und Entwicklungen, die die Marken derzeit so umtreiben. In den letzten beiden Jahren sind die meisten von uns, pandemiebedingt, gezwungenermaßen reiseabstinent gewesen. Das hält uns aber nicht davon ab, uns in andere Welten zu träumen. Also so geht es zumindest mir. Und ich glaube, dadurch haben auch die Atlanten und Karten in den letzten Jahren eine richtige Renaissance hingelegt. Heute spreche ich mit zwei Vertreterinnen aus der Westermann-Gruppe und unterhalte mich über Deutschlands bekannteste Atlantenmarke, den Dirke Weltatlas. Regine Meyer-Ahlt ist Leiterin der Unternehmenskommunikation und Katharina Vater, Dirke Produktmanagerin. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Wie immer habe ich auch heute Fragen von Dr. Florian Langenscheid für meine Gäste mitgebracht. Und zum Kennenlernen starten wir mal damit. Ich bin gespannt auf die Antworten.
Hallo, hier spricht Florian Langenscheid. Sie kennen meinen Namen als die Marke für Fremdsprachen. Hier spreche ich aber als Herausgeber der Marken des Jahrhunderts und habe einige Fragen an Ihre Marke. Seit wann gibt es eigentlich Ihre Marke? Wie fing alles so an?
Genau genommen fing alles mit zwei Personen an und die waren beide ziemlich innovativ. Das eine war der Verleger Georg Westermann, der sich auch gerne George nannte und der schon in den 1840er Jahren sich mit der Schulkartografie und mit Atlanten beschäftigt hatte. Die zweite Person war Karl Dirke. Das war wiederum ein sehr innovativer Lehrer. Der war sogar Seminardirektor. Der hat die Lehrerausbildung auch reformiert und der hat tatsächlich auch für das preußische Kultusministerium damals Erdkundebücher begutachtet. Und so haben die beiden, George Westermann und Karl Dirke, sich nämlich auch kennengelernt. Und dann hat George Westermann gesagt, oh, den hätte ich gerne für mein neues Atlasprojekt. Dann hat er um ihn geworben. Und dann hat das 4 Jahre gedauert, nämlich bis zum Jahr 1883. Und da erschien der erste Dirke-Atlas.
Wie treu sind Ihre Kundinnen?
Also der Dirke ist ja, so anders als das Deutsch- oder Mathebuch, ein Begleiter während der gesamten Schulzeit sozusagen. Das konstanteste oder auch treueste Schulbuch von allen, die man hat. Also die hat man meistens immer so für ein Schuljahr, aber den Atlas hat man mindestens 6, maximal 9 Jahre in der Schultasche und später dann häufig noch im heimischen Bücherregal aufgehoben als gute Erinnerung an die eigene Schulzeit. Spätestens, wenn die eigenen Kinder ihn dann auf der Schulbuchliste haben, begegnet man ihm wieder und dann mit einem aktuellen Stand der Weltgeschehnisse. Und das macht ja auch den Dirke aus. Also er verbindet die Generationen eines Haushalts quasi und zeigt in jeder Generation eine Welt zu Zeiten von Oma und Opa, von Mama und Papa oder eben dann auch aktuell. Denn jedes Mal, wenn ein Kind in die weiterführende Schule startet, bekommt es aktuelle Karten und einen Blick auf die Welt. Die Atlas-Nutzerinnen sind dann eben auch später noch mit dem Dirke verbunden. Das sehen wir auch immer durch Zuschriften oder auch im Internet. Wir haben ja viele Auftritte in den sozialen Netzwerken und da haben wir auch jede Menge Leute, die uns da besuchen und bei uns bleiben und im Austausch über ihren Dirke mit uns stehen.
Wie digital ist Ihre Marke?
Also eigentlich schon sehr digital. Also der Print-Dirke hat seit 2008 einen eigenen digitalen Kosmos. Also er hat eine Website dirke.de, auf der es ein geografisches Informationssystem zu finden oder auch ein digitaler Globus. Auf diesem Globus kann man sich die Atlaskarten digital anzeigen lassen und das ist immer ganz beeindruckend. Dann kann man mal sehen, wie groß so eine Afrika-Karte eigentlich ist von den Ausmaßen. Dadurch wird natürlich auch die Kartenarbeit auf ein individuelles Level gehoben und ein bisschen die Möglichkeiten des Atlas erweitert. Was ja jetzt für moderne Unterrichtskonzepte eben auch ein wichtiger Aspekt ist, denn die Digitalisierung an den Schulen schreitet fort und deswegen gewinnt diese digitale Schiene immer mehr an Bedeutung. Das heißt, wir haben jetzt mittlerweile eben auch schon eine App. Wir sagen mal, das ist der Atlas für die Hosentasche. Die App ist quasi der komplette Kartensatz des Dirke digitalisiert und bietet jede Menge Funktionen, um Kartenarbeit besonders individuell zu gestalten. Also unsere Kunden haben immer sozusagen die Entscheidung zwischen dem Buch und der Website und dem digitalen Globus oder eben der App fürs Handy.
Welche Vision haben Sie für Ihre Marke?
Die Marke steht ja schon ganz weit oben auf dem Siegertreppchen. Dirke ist Synonym für Atlas. Man mag sich kaum noch mehr wünschen als das, was die Marke schon erfüllt. Trotzdem wünschen wir uns natürlich, dass sie weiterhin die Nummer 1 als Atlas bleibt. Und schön wäre es, wenn der Dirke weiterhin, was er ja auch schon tut, in den Köpfen von Schülerinnen und Schülern einiges bewirkt und Impulse setzt und sie bewegt. Zum Beispiel zu den wichtigen Themen Nachhaltigkeit, Klimawandel, Globalisierung. Das sind alles Themen, die der Dirke aufgreift und die auch zum Nachdenken anregen.
Ich habe mich richtig auf unser Gespräch gefreut, ehrlich gesagt. Ich bin selber Geografin und verbinde mit dem Dirke Weltatlas natürlich auch viele schöne Erinnerungen an meine eigene Schulzeit. Weltkarten hatten schon immer eine ganz besondere Wirkung auf mich. Geht Ihnen das auch so?
Ja, auf jeden Fall. Also bei uns zu Hause gibt es auch Karten. Wir haben letztes Jahr das Zimmer meines Sohnes renoviert, der ist 10. Und dann haben wir ihn natürlich gefragt, was wünschst du dir denn für dein neues Zimmer? Und da war sofort klar, er wünscht sich eine riesige Weltkarte. Ist natürlich nichts leichter als das für die Mama. Und dann haben wir ihm wirklich eine ganze Wand mit einer Dirke-Karte tapeziert. Die gibt's ja mittlerweile auch schon als Fototapete. Und das ist natürlich zum einen totaler Hingucker, aber es ist auch immer wieder, stehen wir davor und gucken uns das an und sprechen über irgendwelche Dinge, über Ländernamen, die so ähnlich klingen wie der Name seiner Schwester oder sein eigener oder irgendwelche Regionen, die er spannend findet, über die er was gehört hat. Und da findet man sich schon hin und wieder dort ein und merkt halt einfach, dass eine Karte einen irgendwie auch so zum Sprechen bringt, was auch mal ganz spannend ist.
Das kann ich nur unterschreiben. Das ist bei mir zu Hause genauso. Ich habe in verschiedenen Stockwerken verschiedene Maßstäbe von Deutschland, Europa und der Welt. Und in der Küche haben wir tatsächlich die Europakarte hängen. Und das sind wunderbare Gesprächsanlässe. Sei es, dass man sich das nächste Urlaubsziel aussucht oder sich wundert, wo was liegt, was man vielleicht vorher an einer anderen Stelle erwartet hat.
Mhm. Ja, ich habe einen alten Bekannten, der hat mir mal erzählt, dass er sich mit seinem alten Schulatlas immer in andere Welten geträumt hat. Also das war natürlich alles vor Google Maps und so weiter. Man wusste gar nicht, wie sieht es denn auf Sumatra aus oder in Südafrika. Und er konnte dann stundenlang sich so eine Karte ansehen und sich vorstellen, wie das Leben wohl dort sein könnte oder wie es da wohl aussieht, was es da für Pflanzen gibt und so weiter. Kommen Sie denn häufig in Kontakt mit solchen echten Atlas-Fans?
Wir erhalten tatsächlich regelmäßig Zuschriften an die Dirke-Redaktion direkt oder auch an unser Unternehmensarchiv. Und das sind dann häufig Menschen, die sich mit dem Atlas irgendwie immer wieder beschäftigen. Zum einen Schulklassen, die irgendwelche Fragen haben, aber auch viele Privatpersonen. Also ich kann ja mal so ein paar Beispiele bringen. Zum Beispiel hatte ich mal einen alten Mann am Telefon, der ist ganz früher als junger Mann mit der Marine durch die Südsee gereist und wollte mit mir einfach über diese eine Karte sprechen und konnte mir die Kleinstinseln da alle benennen. Das war ein ziemlich berührendes Gespräch. Es gab zum Beispiel auch mal eine Kölnerin, die sich bei uns gemeldet hat, die wollte gern als Dirke zum Karneval gehen und brauchte einfach Bildmaterial. Das haben wir ihr natürlich gern zur Verfügung gestellt und sie hat uns dann mit einem Foto belohnt. Das war eigentlich total nett.
Genau, die wollte das Dirke-Logo, ne, auf dem T-Shirt.
Genau, und die wollte diesen Schmetterling unbedingt haben, ja. Also diese blumenartige Darstellung,
ja, ich glaub,
die wir da machen.
Das haben wir direkt alle im Kopf, ja. Genau. Ja genau, wie der Dirke aussieht. Genau.
Richtig, so ein bisschen ikonisch ist. Und dann gibt es zum Beispiel auch eine Schmuckdesignerin, die macht aus alten Dirke-Karten Armbänder für ihre Kunden. Die kriegt dann auch regelmäßig Atlanten von uns geliefert, sozusagen als Material. Oder was ich neulich auch ganz toll fand, das ist eine Anfrage gewesen von einem Mann, der wollte seiner Frau zum 75. Geburtstag eine Karte schenken, und zwar den Sternenhimmel über Mitteleuropa, und brauchte von uns die Druckvorlage. Und das sind so Dinge, die berühren einen halt. Und man merkt man eben, dass für die Leute der Dirke eben mehr ist als nur ein Buch. Das ist ein Stück deutsche Kultur.
Das sind ja wirklich total erstaunliche und auch echt emotionale Geschichten, ne? Also das finde ich wirklich richtig schön, dass der Herr dann für seine Frau da den Sternenhimmel einmal abbilden wollte und natürlich sofort auf sie kommt.
Ja.
Was macht den Dirke denn so besonders, dass da so eine emotionale Verbindung zu dem Buch entsteht?
Ja, er begleitet einen schon lang. Also er ist wie so eine liebgewordene Erinnerung an zum Beispiel lange Hausaufgabennachmittage oder die erste Weltreise mit dem Finger auf der Landkarte bei der Suche nach dem nächsten Urlaubsziel. Also die Menschen verbinden da ganz persönliche Dinge damit. Und es herrscht auch ein großes Vertrauen in den Dirke. Also der steht ja für Zuverlässigkeit und für Aktualität. Und das jetzt schon seit 1883. Das ist natürlich auch wirklich schon eine lange Zeit. Und auch heute bleiben wir ja da noch dran. Also wir entwickeln ja die Kartenbilder kontinuierlich weiter. Wir halten ihn ja modern, auch in seiner Klarheit und Lesbarkeit. Ja, das ist uns halt einfach ein totales Anliegen, den Atlas möglichst nah an den Nutzern zu halten. Und es gibt ja auch diesen speziellen Dirke-Duktus, die Handschrift der Dirke-Kartografen, die es auch irgendwie leichter macht, sich in diese Karten zu vertiefen und diesen ganzen Informationsgehalt zu erfassen, eben auf einen Blick, so eine universelle Kartensprache, die quasi jeder versteht. Und deswegen, glaube ich, haben die Leute da auch eine ganz unmittelbare Verbindung zu dem Dirke.
Im Intro haben Sie ja schon ein bisschen was zur Vision des Unternehmens erzählt. Ich würde hier gerne nochmal nachhaken, welche Werte und welche Ziele vielleicht haben denn die Geschichte und auch die Entwicklung des Dirke-Weltatlas mitgeprägt?
Also das hängt ganz stark mit Karl Dirke zusammen, der Seminardirektor war und der war auch in der Lehrerfortbildung engagiert. Das war sehr praktisch orientierter Pädagoge. Also er wollte ja immer die Lehre weg vom Auswendiglernen, was damals noch Stand der Dinge war. Der wollte hin zum Veranschaulichen, zum Visuellen. Das hat ihn so sehr umgetrieben, dass er sogar selber Lehrpläne verfasst hat. Der hat Musterschulen mit aufgebaut und erteilte da auch dementsprechend Fortbildung. Und was uns jetzt in dem Moment zugute kam, sein Lieblingsfach war tatsächlich die Geografie. Und er wollte die Geografie gern auch populärer machen und auch das Niveau des Faches an der Schule anheben. Also es sollte an Bedeutung gewinnen. Gleichzeitig hatte er auch sozusagen Sorgenkinder an den Dorfschulen, die entstammten halt Familien, die kein Geld hatten für größere Atlanten und sich das nicht leisten konnten. Und deswegen trieb ihn das schon immer um, also dass für diese Kinder eigentlich ein preiswerter, aber gut gemachter Atlas wichtig wäre. Und er selber, ja, mehrfacher Vater, war halt an den Bedürfnissen der Kinder auch sehr nah dran. Also er hatte ja 8 Kinder. Bis heute quasi haben wir quasi sein Zitat vor Augen. Er hat mal gesagt, für die Kinder ist das Beste eben gut genug. Und wenn man das im Sinn behält, dann weiß man auch, wie das Produkt auszusehen hat. Man muss halt es schaffen, diese Kinder zu gewinnen für die Karten, unmittelbar. Und ich denke, dass die Kartensprache da sehr, sehr gut geeignet ist dafür.
Wenn man sich so alte Karten betrachtet aus dem 16. Jahrhundert, aus dem 17. Jahrhundert, da haben sich ja die Kartografen noch sehr viel, ja, ich sag mal, künstlerischen Freiraum gelassen, ne? Also viele Teile der Welt waren noch unentdeckt und man hat sich dann überlegt, was könnte da wohl sein in dieser, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Leere. Und da wurden ja zum Beispiel auch die Karten noch mit Seeungeheuern und so weiter gefüllt. Finde ich immer total spannend. Heute ist das natürlich überhaupt nicht mehr nötig. Es liegen unfassbar viele Daten vor. Ich habe mich gefragt, wie wurde ein Atlas damals überhaupt erstellt? Und ja, wie gehen Sie heute mit Daten um?
Also da haben Sie schon was Richtiges angesprochen. Es liegen heute viel mehr Informationen vor. Und damals waren sie nicht vorhanden. Damals musste man schauen, woher bekomme ich das für meine Karten, was ich brauche. Man hat Expeditions- und Reiseberichte gelesen oder Zeitschriften gewälzt oder versucht, Karten aus allen möglichen anderen Erdteilen zu bekommen, die das schon abgebildet haben, was man gerade brauchte. Und ganz, ganz selten gab es vielleicht auch mal einen persönlichen Kontakt vor Ort, aber natürlich konnte man ja noch nicht per WhatsApp oder so weiter kommunizieren. Es war also deutlich weniger an Grundlage vorhanden und entsprechend auch deutlich weniger Menschen, die in der Redaktion mit den Karten selbst gearbeitet haben oder die redaktionelle Arbeit für die Karten erledigt haben.
Ich wollte noch anmerken, im Dirke von 1900 ist der Eintrag unerforscht, übrigens nur noch in den Polregionen. Also so viele freie Felder gab es da gar nicht mehr.
Okay, also es klingt, als wäre es heute auf jeden Fall wesentlich leichter. Gibt es denn noch irgendwas, was heute schwerer ist als um 1900?
Also die vielen Informationen machen es erforderlich, dass man die richtigen auswählt. Also man hat die Arbeit zu priorisieren. Was ist wichtig? Was müssen wir zeigen? Und wo können wir darauf verzichten, damit so eine Karte nicht überlastet ist? Das war ja Karl Dirkes großes Anliegen, Karten auf die wesentlichen Informationen zu reduzieren. Es sind hunderte von Wissenschaftlern damit befasst, Institutionen sind beteiligt. Es gibt Millionen von Einzelinformationen, die in die Kartenbearbeitung mit einfließen. Und deshalb ist natürlich der Atlas in jeder Hinsicht komplexer geworden. Und es gibt auch viel mehr Kartentypen, thematische Karten, die es eben vor 100 Jahren noch nicht gab.
Ja klar, wenn man so viele Daten hat, dann müssen die natürlich auch gefiltert werden, die müssen aufbereitet werden.
Genau.
Wer entscheidet denn eigentlich, was dann schlussendlich in so einen Atlas reinkommt?
Also zuerst ist es die Redaktion, die, bevor ein neuer Atlas entsteht, erstmal aktuelle Themen und auch Zahlen recherchiert. Dann haben wir Vorgaben aus den Kultusministerien der einzelnen Bundesländer in Form von Lehrplänen, die für das Fach Geografie erstellt werden. Die sind ganz wichtig auch und werden inhaltlich herangezogen. Und dann haben wir natürlich auch noch die Interessen der Schülerinnen und Schüler. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Karte zur Globalisierung plant, macht man das zum Beispiel mit dem Thema Handyherstellung. Also etwas, wo Kinder erstmal einen guten Zugang finden. Dann haben wir natürlich auch Hinweise aus der schulischen Praxis. Wir haben da ein Beratergremium und die ziehen dann so ein kleines Resümee aus dem Vorgänger Dirke. Was sind denn Karten, die ich viel im Unterricht benutze und welche eher nicht? Also da wird man dann nochmal durchgehen und kritisch alles hinterfragen, weil es soll ja relevant bleiben, was da drin ist. Und dann haben wir immer noch die Hochschule. Da gibt es ja auch in der Forschung neue Ergebnisse zum Teil, was die Klimaklassifikation betrifft. Und da bekommen wir auch immer gute Unterstützung und auch viel Zuarbeit. Und dann ist natürlich auch so, dass die Art des Buches eine Konzeption vorgibt. Wir haben ja hier einen Atlas sozusagen. Da hat man ja erstmal ein Grundprinzip. Also das Grundprinzip des Dirke ist, wir gehen vom Nahen zum Entfernten. Das heißt, wir starten in Deutschland den Kartenkurs, gehen über Europa in die Kontinente bis hin zur Erde als Ganzes. Das kann man auch schön sehen rechts an der Griffleiste, die sich an der Seite rechts immer befindet. In den einzelnen Farbkästchen wird ja mal angezeigt, wir sind in Afrika, Europa oder Asien. Und dann ist dieser Kartenkurs auch durch eine Grundstruktur gegliedert. Das heißt, wir haben im Dirk immer den doppelten Blick auf die Erde, so nennen wir das. Das heißt, eine Region wird erstmal in ihrer physischen Karte dargestellt, also die Oberflächengestalt. Und wenn man umblättert, kriegt man quasi den zweiten Blick hinsichtlich der Nutzung durch den Menschen in Form von Bodenbedeckungskarten oder diesen komplexen Wirtschaftskarten. Und dann kommen immer noch sogenannte Grundkarten dazu, zu allen Räumen der Erde. Die sind seit jeher vordefiniert. Und dazu noch thematische Karten. Also da kommt jede Menge zusammen. Und dieses ganze Zusammenspiel dieser ganzen Aspekte bildet dann den Inhalt des Atlas. Also das ist schon sehr komplex.
Wie häufig erscheint denn eigentlich so eine neue Ausgabe des Dirke-Atlas? Sie meinten ja eben, dass Sie auch mit den Kultusministerien zusammenarbeiten und so weiter. Also wie häufig müssen Sie diesen Atlas aktualisieren und an welchen Stellen finden denn vielleicht die häufigsten Überarbeitungen statt? Das würde mich auch noch interessieren.
Also früher war der Dirke relativ lang in der Schule. Natürlich dreht sich die Welt immer schneller. Das muss halt häufiger jetzt auch mal eine neue Ausgabe her. Wir sind so, naja, so ein Atlaszyklus ist so 6, maximal 8 Jahre. Also meistens nach 6 Jahren geht es schon los, dass die Schulen fragen, na, wann kommt ein neuer Dirke? Und da hat man natürlich ja jede Menge Dinge zu berücksichtigen. Wir müssen ja auch immer die aktuellen Zahlen auch vorhalten. Und es gibt bestimmte Rhythmen, denen wir da auch unterliegen, sozusagen. Also die Klimadaten, die werden ja nur einmal in der Dekade gezogen. Da muss man warten, das kriegen wir nicht schneller hin. Dann schauen wir meistens auch auf den Bevölkerungszensus. Denn wenn die Karten erstellt werden für den neuen Dirke, dann müssen natürlich auch die neuen Bevölkerungszahlen da drin sein. Das erwarten halt auch einfach unsere Kunden. Und da muss man einen guten Rhythmus finden, eine neue Ausgabe auch zu planen. Also es wird nicht reichen, wenn wir die Karten nehmen und dann einfach ein paar neue Zahlen da reinstellen, sondern wie gesagt, die neuen Lehrpläne, die neuen Themen, das ist jede Menge Vorarbeit und deswegen können wir, sage ich mal, Dirke nicht alle 3 Jahre rausbringen, sondern da muss man schon ein bisschen länger Anlauf nehmen, sage ich mal, um im Endeffekt so ein, sag ich mal, so ein Nachschlagewerk aus so viel Millionen Informationen auch wirklich auf den Stand zu haben.
Ich müsste schon sagen, dass aber subtile Änderungen auch in den Nachdrucken, der Dirke wird einmal im Jahr nachgedruckt, stattfinden. Die dürfen nur subtil sein, weil die verschiedenen Nachdrucke parallel im Unterricht verwendet werden müssen. Je größer die Änderungen sind, desto irritierender ist das dann für Schülerinnen und Schüler und die entsprechenden Lehrkräfte. Und deswegen nehmen wir kleine Änderungen vor, aber können jetzt nicht eine neue Karte einfügen. Das können wir dann wirklich nur mit einer Neubearbeitung.
Richtig, das würde die Lehrer dann irritieren, wenn die sagen, Schlagseite 24 auf, da seht ihr die und die Karte. Und dann ist einer dabei, der hat die ganz neue Ausgabe und hat dann vielleicht eine andere Karte drin. Das würde totale Verwirrung stiften im Unterricht.
Mhm. Ja, aber damit haben sie ja eigentlich auch ganz gut Vorlaufzeit, ne? Immer um die neue Ausgabe dann richtig intensiv zu planen. Ich habe auch direkt total Lust, mir jetzt mal wieder so einen Dirke zu kaufen, einfach um den mal zu vergleichen mit der Ausgabe, die ich in der Schule hatte und der Ausgabe, die ich im Studium hatte. Die stehen nämlich beide bei mir noch hier im Regal und da gucke ich auch immer mal gerne rein. Oder vielleicht muss ich auch wirklich in die Dirke-App schauen, denn das ist ja das neue digitale Produkt von Ihnen auch. Ja. Ne? Was unterscheidet denn die Dirke-App von anderen, ja, ich sag mal, digitalen Kartenanbietern? Kennen wir ja einige, Google Maps beispielsweise, kommt jetzt bestimmt vielen Zuhörern und Zuhörerinnen in den Kopf. Was macht Ihre App denn anders?
Naja, ganz zuerst sehen die Karten der Dirke-App so aus wie die Karten im gedruckten Buch im Wesentlichen. Die haben diese, wie ich finde, wirklich wunderschöne Farbästhetik. Man erkennt alles wieder anhand der Farben. So wie man es da gewohnt ist, findet man das Erscheinungsbild eben auch digital. Das sieht schon ganz anders aus als bei Google Maps.
Genau, und wir folgen auch einem Gesamtkonzept mit der App, und zwar sich Orientierung in der Welt verschaffen zu können. Das heißt, die ist so ein bisschen didaktisch aufbereitet und bietet die Möglichkeit, auch im Unterricht eingesetzt zu werden. Also nicht nur für die Nutzung zu Hause, sondern vor allem auch im Unterricht. Wir wissen ja, die Digitalisierung an den Schulen schreitet voran und da wollen wir natürlich auch gerne was bereitstellen. Da haben wir dieses Grundprinzip der Vergleichbarkeit. Das heißt, wir haben den Anspruch, dass die Kartendarstellung immer identisch ist. Und das sieht man ja auch an dem Farbsystem zum Beispiel der physischen Karte, in dem die Höhenstufen von blau über grün und braun bis hin zu weiß aufsteigen. Also es gibt so eine Verlässlichkeit in der Optik. Und dadurch entsteht halt auch eine besondere Ästhetik, die dann im Zusammenspiel mit der Schummerung der Gebirgszüge so eine typische Dirke-Karte ausmacht. Aber die App hat halt auch noch Funktionen, die zum Beispiel Google Maps jetzt nicht bietet. Je nachdem, was man eben quasi damit machen will, kann man zum Beispiel die Karte in einzelne Ebenen zerlegen. Also zum Beispiel sagen, ich will jetzt hier alle Flüsse ausblenden oder ich will jetzt hier nur die Millionenstädte mir anzeigen lassen und kann sich sozusagen den Karteninhalt selbst zusammenklicken. Und das Schöne ist, dass die Legende auch interaktiv ist. Das heißt, in dem Moment, wo ich zum Beispiel die Städte ausblende, verschwinden die auch in der Legende. Also wenn ich dann die Legende reingucke, sehe ich nur das, was ich auch in der Karte habe. Und bei manchen Karten gibt es dann auch nochmal 3D-Modelle. Dann wachsen die Berge da hoch aus der Karte. Oder es gibt Animationen, zum Beispiel der Rhön-Gletscher, wie der im Laufe der Jahre, Jahrzehnte weggeschmolzen ist. Das kann man mit so einem Schieberegler einstellen. Und auch total wichtig, spielen kann man auch mit der App. Wir sagen, das ist das Geodart. Da hat man eine Karte von Deutschland, so quasi eine stumme Karte. Und da steckt dann irgendwo so ein kleines Fähnchen drin. Und dann kommt die Frage, wo steckt denn das Fähnchen drin? Wie heißt der Ort? Und dann kann man da eine Antwort eingeben. Und dann erhält man dann die Differenz quasi in Kilometer angezeigt, die man dann daneben liegt oder vielleicht sogar direkt da drauf. Und das macht natürlich auch Spaß.
Ja, und so eine App kann man ja wahrscheinlich auch wesentlich schneller aktualisieren als jetzt beispielsweise den Atlas, über den wir gerade gesprochen haben. Ne? So eine App braucht ja auch keinen 8-Jahres- oder 6-Jahres-Zyklus einhalten. Da können Sie ja wahrscheinlich auch aktuellere Informationen reinbringen. Also vielleicht auch politische Konflikte oder Entwicklungen, ja, die so durch den Klimawandel schon eingesetzt haben. Kann ich das mir da auch anschauen?
Also sowohl im gedruckten Atlas als auch in der App versuchen wir mit den thematischen Karten vor allen Dingen die Themen des Jahrhunderts natürlich mit aufzugreifen. die wichtigsten Themen sind Globalisierung und Nachhaltigkeitsfragen, die wir versuchen oder die die Redaktion versucht, mit Fallbeispielen zu kartografieren. Also bei Globalisierung spielt China eine ganz große Rolle, die Entwicklung, sein Engagement in der Welt insgesamt oder zum Beispiel Internetausbau, sowas findet sich so oder so. Und bei der Nachhaltigkeit ist das wichtigste Thema mit Sicherheit der Klimawandel. Man merkt, dass die Karten dafür immer wichtiger werden und auch vermehrt aufgegriffen werden. Wir haben ja nicht nur den Dirke Weltatlas, sondern auch verschiedene andere Ausgaben, einen internationalen Atlas. Da tauchen dann solche Themen auch auf. Auch zum Beispiel der Meeresspiegelanstieg wird gezeigt. Energiewende, Verkehrswende, das sind so Themen, die sicherlich immer mehr und immer weiter Eingang finden werden in auch die künftigen Ausgaben des Dirke. Politische Konflikte, Sie haben das gerade angesprochen, das ist ein ja oft auch trauriges Thema. Die werden ebenfalls dargestellt, aber politische Konflikte sind eben politisch und deshalb ist es da extrem wichtig, sich auch gut abzusichern, welche Sichtweise der Dirke da abbildet. Die Redaktion stimmt sich da immer sehr eng mit wichtigen Instanzen ab und ausschlaggebend sind da immer die Angaben des Auswärtigen Amtes und da ist es eben auch wichtig, nicht zu schnell zu sein, um eben wirklich diese fundierte Einschätzung dann auch in einer Karte unterbringen zu können.
Jetzt sind wir auf so einem schweren Thema geendet. Jetzt will ich doch gerne noch mal wissen zum Schluss, ob Sie persönlich auch eine ganz persönliche Lieblingskarte haben.
Also das kann ich ganz klar mit Ja beantworten.
Also was ist das für eine Karte?
Ja, bei mir ist das tatsächlich die Vulkaninsel Hawaii. Klar, zum einen wunderschönes Urlaubsziel, will ich auch unbedingt mal hin. Aber ich finde halt einfach auch die Form der Insel so toll. Und es ist ja eine physische Karte. Man sieht halt, dass es eine Vulkaninsel ist. Und der Vulkan, der sieht halt aus wie so ein Fossil, was da auf der Insel liegt. Also ich gucke mir das total gern an. Und dazu noch diese tollen Ortsnamen, die so exotisch klingen, wie zum Beispiel Kalaua oder Hualalai. Da hat man schon direkt so ein bisschen Musik in den Ohren. Also die gucke ich mir unheimlich gerne an. Und die gibt es zum Beispiel auch in der App als 3D-Grafik. Und dann kann man da nämlich so schön den Meeresspiegel hoch und runter schieben und kriegt direkt so ein bisschen Urlaubsgefühl.
Ja, ich kriege auch direkt Urlaubsgefühl. Und Frau Meyer-Ahlt, was ist Ihre Lieblingskarte?
Das ist tatsächlich auch eine physische Karte von einem Gebiet, das sehr weit weg ist. Also offenbar haben wir beide gerade Fernweh, nämlich die physische Karte Südostasien. Da haben wir ganz viel Meer und wir haben den Marianengraben, der so tief dunkelblau sich da abzeichnet, ja, in einer Gegend von winzigen Atollen. Und wir sehen Sumatra und Inseln, die wie Perlen auf einer Perlenkette aufgereiht sind. Das hat wirklich eine besondere Ästhetik. Und was an der Karte und auch an anderen physischen Karten schön ist, dass man die Umrisse der Bundesrepublik Deutschland noch daneben sieht und man sieht, wie klein wir daneben sind.
Ja, wie gesagt, jetzt habe ich direkt Lust auf Urlaub. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Gerne.
Gerne.
Das waren auf jeden Fall spannende Einblicke in die Dirke-Welt. Vielen Dank, Frau Meyer-Ahlt und Frau Vater. Der Dirke ist häufig unser erster Kontakt mit einer Weltkarte. Der Atlas vermittelt uns, wie Karten funktionieren und wie sie gelesen werden. Er bringt uns die Welt näher. Und ich bin gespannt, was wir in Zukunft noch von Dirke und natürlich auch von der Dirke-App hören werden. Das war wieder eine Folge von Marken des Jahrhunderts. Wenn Sie mehr über deutsche Traditionsunternehmen hören wollen, dann schauen Sie doch einmal auf unserer Podcast-Seite vorbei. Dort finden Sie alle Folgen des Markenpodcasts zum Nachhören. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen möchten, dann können Sie den Podcast Marken des Jahrhunderts auch abonnieren, und zwar auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Tschüss, bis zur nächsten Folge.